Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich mir mal das Thema Autismus und Anpassung im sozialen Umfeld herausgesucht und werde das näher besprechen. Das Ganze ist so in dem Kontext homofunktionales, der funktionierende Mensch oder der Mensch, der funktionieren soll in der Gesellschaft, im Gesellschaftssystem auch zu sehen. Ja, und der Autist, der funktioniert einfach oft nicht im sozialen Kontext. Da geht irgendwas nicht, da ist immer irgendwas. Das werden wir uns mal heute näher anschauen. So grundsätzlich hier auf dem Kanal, hier in dem Podcast, geht es auch um Neurodiversität, Neurodivergenz, ADHS, Autismus, aber auch so Themen wie Philosophie im weiteren Sinne, Anthropologie, Gesellschaft, natürlich die ganze Neurologie hängt damit dran. Genetik, Epigenetik spielt eine große Rolle, evolutionäre Psychologie, also wie funktioniert der Mensch im weiteren Sinne oder wie funktioniert auch das ganze Gebilde von Gesellschaft, sozialen Strukturen, ja, und den verschiedenen Aspekten irgendwie dabei. Autisten sind jetzt nicht per se quasi sowas, ja, entweder bist du Autist oder nicht, das hat auch durchaus Abstufungen. Also es gibt Autismus in sehr unterschiedlichen Ausprägungen, also sowohl von der, könnte jetzt sagen, von der Deutlichkeit, wie es ausgeprägt ist, aber auch in verschiedenen Dimensionen. Also es kann sich sehr unterschiedlich äußern. Es sind auch fließende Übergänge eigentlich zu dem, was man dann allistisch nennt, also nicht autistisch. Manche würden vielleicht sagen normal. Ich vermeide das Wort normal dabei gerne, weil sowas wie Normalität gibt's in dem Sinne nicht. Es gibt halt nur sowas wie eine dominierende Masse. Also wenn man das nimmt, das wäre dann halt so der Mittelwert oder Median oder so. Und deswegen nenne ich das Ganze auch gerne Neurix M, so für Masse, Mittelwert, Median. Das sind so die neurotypischen, sagt man auch. Aber das ist halt so die große Menge. Deswegen passt das M da auch. Große Menge der Leute ist halt eher so Neurix M. Und dann gibt's aber halt einen Bereich an Menschen, der ist ein bisschen kleiner. Und das sind für mich die Neurix A-Bereiche, Menschen. Da gehört Autismus dazu, da gehört ADHS dazu, da gehört einiges außenrum dazu. Was vielleicht gar keine Diagnose kriegt oder was halt anderen Dingen dann irgendwie zugehörig ist. Und das kann man schon mal so grob unterteilen, ohne da eine scharfe Linie ziehen zu können. Das heißt, da gibt's durchaus Grauzonen dazwischen. In diesen Grauzonen bewegen sich aber halt nicht so viele Menschen. Also das heißt, ja, das gibt's auch da. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, könnte man sagen. Aber es gibt also gewisse Häufungen halt. Und insofern betrachtet man dann halt gerne so, ja, in Schubkästen gedachte Vereinfachungen. Aber das ist halt nur für so eine Betrachtung halt irgendwie notwendig, sage ich jetzt mal, oder hilfreich. Das heißt nicht, dass quasi alle Menschen sich da jetzt perfekt irgendwo einsortieren müssen. Oder die lassen sich halt einfach auch nicht einsortieren. Das funktioniert nicht in einem Schema. Insofern, wenn ich jetzt von autistisch rede, ist das halt eher so, ja, so ein diffuser Haufen, könnte man sagen. Genauso wie halt, wenn ich von neurotypischen spreche oder allistischen, dann ist das halt auch so ein diffuser Haufen. Und da haben wir aber Unterschiede. Und die Menschen, die halt mit Autismus ja auf die Welt kommen, also das ist was halt grundsätzlich neurologisch normalerweise einfach schon angelegt ist. Es ist nichts, was durch irgendwelche äußeren Effekte beeinflusst wird oder dergleichen. Das ist höchstwahrscheinlich auch stark genetisch allein geprägt. Das heißt, das ist nichts, wo du irgendwas dran tun kannst oder sowas. Es gibt durchaus Theorien auch, wo das herkommt, aus welchen Ahnenreihen und so weiter das stärker irgendwie übernommen wurde. Und Menschen, die damit halt auf die Welt kommen, sind halt schon von Kindesbeinen an, also wenn sie halt mit anderen Kindern in Interaktion treten oder mit Erwachsenen, dem Problem ausgesetzt, dass sie scheinbar halt nicht funktionieren. Also in der Wahrnehmung auch von anderen sind sie halt so ein bisschen, ja, die funktionieren nicht richtig. Die funktionieren im sozialen Umfeld nicht richtig. Die haben Probleme quasi mit den sozialen Normen, mit den sozialen Gepflogenheiten, die sind da sozial unangepasst, sagt man dann auch. Andere Kinder funktionieren da irgendwie so mehr oder weniger besser, ja. Das ist dann irgendwann auch dieses Leitkriterium, das Leitsymptom, bei Autismus, dass man sagt, diese soziale Fehlanpassung, also die sozialen Probleme, das ist eigentlich das, was Autismus letztlich im Kern von der Diagnostik her oft ausmacht. Diagnose, hatte ich ja schon auch angesprochen, auch schon in der ersten Staffel, ist was, was halt stark formalisiert ist und stark an dem sich orientiert, was man halt von außen wahrnehmen kann. Und du merkst halt bei Autisten, ja, die tun sich schwer im sozialen Umfeld. Das wird aber nicht unbedingt erklärt. Also es gibt da nicht irgendwie den Beipackzettel, der dann genau mit Bauplan und so weiter dann daherkommt, irgendwie, wo das genau herrührt. Und das wollen wir uns heute aber schon mal ein bisschen näher angucken. Es gibt auch ganz klare und fundierte Theorien dazu. Es kann aber ein bisschen unterschiedlich strukturiert sein bei den einzelnen Menschen. Was normalerweise schon mal eher nicht der Fall ist, ist, dass halt eine Sozialphobie vorliegt. Das heißt, es wird oft unterstellt, dass Menschen, die halt auch autistisch sind, die vielleicht noch keine Diagnose haben, aber dem unterstellt man dann eine Sozialphobie. Also sie haben einfach Angst vor den anderen Menschen irgendwie. Und durch diese Angst, ja, da gehen sie dann nicht so oft dahin oder funktionieren sie nicht oder sind halt da so schüchtern oder komisch oder so. Das ist, wenn überhaupt, gerade im Kontext mit Autismus, dann halt eher vielleicht ein Resultat davon, dass du dich halt immer überfordert fühlst, dass du halt merkst, du funktionierst nicht richtig, dass du merkst, die anderen kommen mit dir nicht klar, du musst dich mehr anstrengen, es ist alles irgendwie seltsam, dann kann natürlich daraus auch resultieren, dass man irgendwie ja eine Angst entwickelt. Das ist aber gar nicht das Primäre eigentlich. Und oft ist es auch gar nicht Angst direkt, sondern eher so eine gewisse Anstrengung, die da erfolgt. Und dass man nicht richtig funktioniert, ist schon mal grundlegend in den Gehirnstrukturen veranlagt. Und das könnte man jetzt so beschreiben wie, also es gibt ja Mechanik, verschiedene Maschinen. Wenn du dir jetzt mal so eine Maschine vorstellst, die so einen bestimmten Bewegungsablauf irgendwie macht, dann ist ja stark davon getrieben, dass du sagen kannst, wie wird die angetrieben, wie läuft da irgendwie ein Schwungrad auf eine gewisse Weise, wie lang sind da welche Hebel, wie lang dauert da was. Gerade in der Mechanik kommt es ja oft darauf an, so das Verhalten der Materialien so geschickt einzusetzen, dass sich halt solche Bewegungsabläufe ergeben, die dann genau das bewirken, was du eigentlich haben willst. Das ist aber ein Unterschied zum Roboter zum Beispiel, den du jetzt gezielt steuerst. Also der Industrieroboter ist ja was, das kannst du wahnsinnig präzise steuern. Das ist auch ja zu allen möglichen Bewegungen irgendwie detailliert in der Lage. Und die werden aber ganz gezielt programmiert. Also wenn du so an eine Fertigungsstraße mit Industrierobotern, die so Autos fertigen zum Beispiel, irgendwie denkst, und die werden ganz präzise auf diese einzelnen Punkte und so weiter hin optimiert quasi, also wo sie was wie abfahren sollen und so weiter. Und das machen sie dann halt auch präzise. Und wenn du ein anderes Auto bauen willst, nur dann programmierst du diesen Roboter im Prinzip halt um, lernst ihm halt andere Punkte, wie er was machen soll, und dann macht er das. Also der hat dann ein sehr großes Spektrum an Dingen, die er eigentlich kann. Die klassische Maschine hingegen, die ist so gebaut, dass sie halt auf eine gewisse Weise gewisse Dinge halt gut machen kann. Die ist hinoptimiert auf einen Bewegungsablauf, auf eine Sache. Und die kann man zwar vielleicht auch bedingt umbauen, aber das hat enge Grenzen oder wird extrem aufwendig. Da baust du dann eher lieber eine neue Maschine irgendwie. Weil die halt einfach auf eine gewisse Weise gut funktioniert von ihren ganzen mechanischen Teilen, aber da halt keine Flexibilität hat. Die sucht sich nicht aus, wie sie quasi wo was ansteuert. Das passiert quasi implizit dadurch, wie sie gebaut ist. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Also allistische Menschen funktionieren halt einfach so als, ich sag mal, einfache Maschinen, die, also ich möchte das jetzt nicht abwertend meinen quasi, also Menschen möchte ich nicht zu Maschinen degradieren und Autisten nicht zu Robotern und dergleichen, aber als Analogie kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, dass man sagt, allistische Menschen, RxM-Menschen, die funktionieren halt eher so wie generelle Maschinen, die halt auf einen bestimmten Ablauf, auf einen bestimmten Produktionsablauf hin gebaut wurden, optimiert sind und den halt einigermaßen gut können, ohne dass da groß geplant wird quasi dann von der Maschine jeweils, dass sie bestimmte Punkte da exakt so und so erreichen muss. Das passiert einfach implizit dadurch, wie sie halt gebaut sind. Und damit funktioniert es auch, damit ist es gut. Es kann sich jetzt nicht großartig anpassen, muss es aber auch nicht, weil diese gesamte Fabrik und dieser gesamte Ablauf und so weiter, das ist alles auf diesen Produktionsablauf hin so optimiert. Und ja, da sind vielleicht mal kleine Anpassungen, kleine Sachen irgendwie notwendig, aber ansonsten läuft es gut durch. Ist auch relativ wenig aufwendig, also da ist kein ja, großer Computer oder sonst was irgendwie notwendig, weil allein dadurch, wie die Maschine mechanisch gebaut ist, macht sie das halt auf eine gewisse Weise. Ja, und der Autist, der ist jetzt halt anders gebaut, könnte man sagen. Der funktioniert halt so ein bisschen anders. Da sind die Schwungräder so ein bisschen anders, da sind die Hebel ein bisschen anders, die Winkel anders, die Teile so ein bisschen anders zusammen. Wenn du dem jetzt quasi den Auftrag gibst, quasi das gleiche Auto zu bauen oder ja, da die gleichen Fertigungsteile reinlegst oder sowas, dann kommt entweder hinten was ganz anderes mehr raus oder es funktioniert halt nicht. Es würde dann funktionieren, wenn du dem halt die dazu ihm passenden Produktionsabläufe halt quasi geben würdest und das passende Ergebnis und den passenden Input und so weiter. Dann würde das auch wunderbar funktionieren. Aber ja, nachdem unsere ganze Gesellschaft halt optimiert ist auf die große Masse, also die Neurix-M-Menschen, passt das halt nicht zu der, ich sag mal, Maschinerie quasi, die halt bei Autismus halt eine Rolle spielt. Also auch bei der mit ADHS nicht und bei einigen anderen Sachen auch nicht. Nun sind die Leute aber halt dem ausgesetzt und oft sind es hochintelligente Menschen. Das heißt, die sind halt nicht so, dass sie sagen können, oh, grinse nicht, weiß ich nicht, da mache ich halt nichts, geht halt nicht. Sondern die sich halt dann anfangen anzustrengen und sagen, ja, verdammt nochmal, das muss ich irgendwie hinkriegen. Ja, und da kommen wir halt so in den Kontext Industrieroboter. Die machen sich halt quasi zu, mit ihrer Gedankenleistung, also ich könnte sagen, dem Computer, der da halt angehängt ist und der halt diese Steuerfunktion übernimmt, der lernt jetzt aber autark auch noch, also der kriegt das halt nicht wirklich gut beigebracht, dass man immer sagt, pass mal auf, das ist mal so und so und so und so. Auch das wären sehr komplizierte Regeln, um das quasi künstlich nachzubilden, was die anderen da halt einfach systemimmanent halt einfach produzieren. Aber der Industrieroboter, der kriegt es noch nicht mal richtig beigebracht, sondern der muss jetzt auch noch durch Machine Learning das quasi herausfinden, indem er halt über Try and Error probiert, indem er halt anschaut quasi, wie ist das bei anderen, wie könnte er selber den Bewegungsablauf nachbilden, die gleiche Mechanik, die gleichen Dinge. Er hat vielleicht ein bisschen anderes Werkzeug, muss das halt quasi simulieren dann oder auf eine andere kreative Weise quasi lösen. Ja, und das ist eigentlich so grob das, was der Autist macht. Der simuliert quasi das Verhalten, das andere halt intuitiv so zeigen, wie sie es halt einfach gar nicht anders können. Das heißt, für die meisten Menschen ist einfach ihr normales Verhalten einfach das, ihr Gesamtrepertoire, was sie ungefähr können, halt mit ja, gewissen Varianten, also im gewissen Rahmen. Manche sind da vielleicht auch talentierter, die können da mehr oder haben gelernt, da mehr verschiedene Dinge zu zeigen, aber das ist so ein gewisses Set an Fähigkeiten. Und der Autist kommt jetzt von außen, hat eigentlich ein ganzes anderes Set an Fähigkeiten, aber fängt jetzt an, sich die der Allistischen halt anzueignen und sich halt da eigene Konstrukte dafür zu schaffen, die halt künstlich dann halt imitiert, sagt man auch. Also man spricht da von Imitation. Ich würde durchaus von Simulation sprechen irgendwie, aber diese Simulation ist halt deutlich aufwendiger. Die läuft halt viel stärker kognitiv, also man muss quasi künstlich das nachbilden. Der Industrieroboter schwingt nicht automatisch so quasi in der Weise, wie das halt die normale Maschine da einfach tut, mit den Bewegungsabläufen und den Zyklen und so weiter, sondern ja, der würde das halt erstmal ein bisschen anders machen, aber der kann künstlich da quasi dagegen steuern und versuchen, das halt so hinzukriegen, dass das halt trotzdem passt im Ergebnis oder sehr ähnlich aussieht. Und der Autist macht dasselbe mit sehr viel Aufwand, weil es kognitiv gesteuert ist. Und man muss sich so vorstellen, es gibt halt viele automatische Prozesse, die bei jedem von uns die ganze Zeit ablaufen, weil wir ansonsten überhaupt nicht überlebensfähig wären. Ja, wir denken nicht drüber nach, irgendwie wann atmen wir, wann schlucken wir, wann bewegen wir uns irgendwie auf eine gewisse Weise, um vielleicht nicht vom Stuhl zu fallen und dergleichen. Das passiert alles automatisch. Auch das Blinzeln und viele andere Dinge passieren automatisch. Da können wir zwar kognitiv eingreifen, also bewusst drüber nachdenken, ach, ich sollte oder dies oder jenes oder, aber das machen wir nur so punktuell an verschiedenen Stellen. Müssten wir das für alles machen, würde es uns überfordern. So, und der Autismus ist jetzt bei viel mehr Sachen machen, um quasi das gleiche Verhalten zu simulieren, wie das halt, ja, die allistischen Menschen halt einfach intuitiv schon machen. Und die allistischen Menschen denken sich, wieso, wo ist das Problem? Da ist doch keine Anstrengung mit verbunden. Das ist doch halt einfach so. Ja, weil für die ist das halt einfach so. Die verhalten sich halt genau so, wie ihre Maschinerie quasi halt gebaut ist. Die könnten gar nicht anders, aber die machen halt genau das, wie es halt gar nicht anders geht. Und der Autist muss das jetzt umständlich quasi mit viel Energie halt nachbilden, nachbauen, nachsimulieren. Und das strengt an. Und das ist auch nicht immer perfekt. Das ist gerade halt ein sehr langwieriger Lernprozess, der immer wieder angepasst werden muss, der halt oft dann nicht stimmt. Dann ist es wiederum halt eine Sache, die über die Kognition halt langsamer läuft. Ja, das kannst du dir so vorstellen, wie bei Computerchips oder anderer Elektronik oder Sachen oder sowas. Du kannst heute mit hochleistungsfähiger CPU, kannst du alles Mögliche emulieren, sagt man dann halt auch. Was du früher an Gerätschaften irgendwie hattest, die halt analog funktioniert haben. Das wird aber nicht immer genauso gut, aber ist vor allem halt sehr viel aufwendiger. Und hast du entsprechend mehr Rechenpower quasi, kriegst du das schon hin. Bedeutet, viele Autisten sind einfach sehr intelligent, verbraten aber gleichzeitig halt im sozialen Kontext einen Großteil ihrer Intelligenz oder ihrer Fähigkeiten wiederum darauf, halt diese Simulation die ganze Zeit halt zu fahren, um halt einen normalen Menschen, könnte man sagen, also einen realistischen Menschen zu simulieren, zu emulieren eigentlich. Die emulieren realistische Menschen. Das ist eigentlich ein schöner Satz so. Ja, und diese Anstrengung, die macht sich halt bemerkbar. Die macht sich bei ihnen halt bemerkbar, dass sie sagen, ach Gott, ich habe da einfach nicht so viel Bock drauf. Beziehungsweise ich schaffe das auch gar nicht so lange. Ich bin danach immer so erschöpft. Und wenn ich einen Tag da länger unter Menschen war, dann brauche ich erstmal wieder zwei Erholungen und so weiter. Wo ich sagen kann, ja, das ist aber Höchstleistung. Das ist so wie, als wenn jemand anders auf eine Mathe-Olympiade irgendwie da geht und das ganze Wochenende versucht, irgendwie komplizierte Kopfrechen, Denksport, sonst was Aufgaben zu machen. Er ist ja auch erschöpft. So ähnlich ist das für einen Autisten auch im sozialen Umfeld mit realistischen Menschen. Warum? Weil die realistischen Menschen sich eben halt nicht anpassen an den Autisten im Allgemeinen. Das ist keine Unterstellung, das ist einfach so eine statistische Feststellung, weil die große Masse sich halt meistens nicht an die wenigen anpasst und sich gar nicht darüber bewusst ist. Insofern spricht man auch von einem Double-Empathy-Problem, also die Empathie läuft eigentlich in beide Richtungen immer. Also beide Seiten versuchen normalerweise sich gegenseitig zu verstehen und aufeinander einzugehen bei Empathie. Dem Autisten wird jetzt unterstellt, dass er irgendwie nicht empathisch wäre, der könnte sich auf andere nicht richtig einstellen. Ja gut, das ist der Fall, weil das sind quasi, die funktionieren anders, da tut er sich schwerer, aber andersrum ist es halt genauso, dass halt auch der realistische Mensch sich halt nicht auf den Autisten einstellen kann. Nur, das übersieht er gerne, weil er ja recht selbstgerecht davon ausgeht, quasi, dass er ja schon in Ordnung wäre. Und sein normales Verhalten, wie er es halt auch anderen gegenüber zeigt, das müsste dann ja auch beim Autisten passen. Und sagen, nein, muss es nicht. Auf den müsstest du anders eingehen. Das überfordert aber den realistischen Menschen und deswegen sagt er, näher der Autist ist das Problem. Mit allen anderen geht's. Das ist ein bisschen so, wie wenn du halt, keine Ahnung, irgendeine Stichprobe halt von irgendwelchen Sachen machst und sagst, das eine da kam irgendwas anderes raus, dort muss das Problem sein quasi. Und sagen, vielleicht ist auch alles andere das Problem und das eine ist das Richtige. Könnte man ja auch urteilen, aber es ist halt genau diese Abwägung und genau dieses Problem halt der Mengenverteilung. Und der schöne Effekt ist ja, dass wenn du Autisten untereinander hast, dann funktionieren die untereinander oft, also wenigstens so gut, wie halt auch realistische untereinander funktionieren. Und das ist sogar halt umgekehrt so, dass wenn du halt einzelne realistische Menschen hast, die halt unter Autisten sich bewegen, dann tun die sich genauso schwer. Gerade wenn ihnen das aber halt erst passiert, wenn sie halt schon erwachsen sind, dann sind sie oft in sich schon so gefestigt und von sich selber so überzeugt, dass es sehr lange dauert, bis sie wirklich da sich in Bedrängnis fühlen, sich da anpassen zu müssen. Also das, was jedes autistische Kind halt erlebt, von klein auf, wo es eben halt noch nicht so orientiert, gefestigt ist, dass man nicht so genau da Referenzen für die ganze Welt und Gesellschaft im Kopf hat, dann denkt's halt einfach nur, ja, der Fehler ist halt bei mir. Ich bin immer verkehrt, ich bin immer schuld. funktioniere einfach nicht richtig. Ja, aber dabei ist eigentlich die Leistung sehr viel größer, die Autisten da bringen, wenn sie halt das Verhalten von Allistischen halt emulieren. Und das ist halt zusätzlich auch nochmal ein größeres Problem, weil du halt nirgends diese Regeln halt ordentlich erklärt kriegst. Also wie funktionieren denn jetzt Allistische genau? Wie laufen denn diese ganzen Dinge denn ab? Warum erklären die allistischen Menschen das denn nicht? Wie ist denn genau das Turn-Taking zum Beispiel? Also wann genau kann ich dann irgendwo reingrätschen, wenn jemand was erzählt oder was anderes? Mit welchem Thema darf ich da reingrätschen? Was ist ein unpassendes, was ist ein passendes Thema? Wie ist denn das eigentlich mit so Blickkontakt irgendwie? Wie lange muss ich den wie wo halten? Wie muss ich mit irgendwie Smalltalk umgehen? An welcher Stelle? Wie muss ich emotional reagieren? Also welche Körpersignale muss ich wie wo senden? In welcher Weise? Allein das wird ja schon nirgends erklärt. Ja, aber warum erklären allistische Menschen es nicht? Warum setzt sich nicht mal einer dahin und sagt, ja komm, jetzt schreibe ich das mal alles auf, wie das funktioniert? Warum machen sie es nicht? Weil sie keine Ahnung haben. Die haben keine Ahnung. Die haben sich das ja auch nicht explizit ausgedacht. Die haben auch noch nicht mal drüber nachgedacht. Die haben halt einfach, ja, es so gemacht, wie ihre Maschinerie halt angelegt ist und können es gar nicht selber erklären. Also die tun sich selber total schwer darin, sich selber zu reflektieren und zu beobachten, um dann irgendwie das zu abstrakt zu erfassen und irgendwie aufzuschreiben in einer Weise, die das wirklich umfänglich tut. Sondern die werden ganz oft abgleiten in so Sachen, ja normal halt, und dann machst du halt das da halt auf eine, ja normale Weise, das muss man doch nicht erklären. Bedeutet eigentlich so viel wie, das kann ich doch gar nicht erklären. Und dann weicht man halt drin aus und sagt, das ist doch klar. Wie man leicht sieht, also ich erwähne das gerne, weil ich es eigentlich sehr gut fand, mein Mathematikprofessor, konkret Analysis, der hat immer gesagt, irgendwie, wenn jemand einen mathematischen Beweis irgendwo liefert und dann bei irgendeinem Schritt sagt, wie man leicht sieht, dann seien Sie skeptisch. Dann hat er keine Ahnung, wie er das irgendwie herleiten und korrekt beweisen soll. Dann mogelt er sich da bloß irgendwie drum rum. Dinge, die man angeblich leicht sieht, sind genau die Dinge, die einem schwerfallen, sie ordentlich zu erklären. Und das führt aber dann halt dazu, dass halt keine Anleitung existiert. Ich komme gerne mal wieder auf Knigge zurück. Also Knigge hat ja im Prinzip versucht, da mal so eine Orientierung zu geben. Und ich meine, ich weiß nicht, vielleicht war genau auch Knigge in so einem Grenzbereich irgendwo unterwegs, entweder selber oder durch gute Verwandte oder Bekannte oder sowas, die halt so in diesem Neurodivergenzbereich so halb unterwegs waren, um denen vielleicht halt einfach mal eine Idee zu geben, wie so Sachen funktionieren. Oder vielleicht hat er auch selber da Probleme gehabt und dann einfach mal Dinge definiert. Könnte sein. Gleiche Effekte hast du aber auch bei unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, unterschiedlichen Kulturen und dergleichen. Also es gibt so viele Einflüsse, die das Verhalten halt von uns Menschen halt steuern, die uns dann wie selbstverständlich vorkommen, dass es überall dort, wo du halt unterschiedliche Bereiche aufeinanderprallen hast, dann zu irgendwelchen Differenzen, Missverständnissen kommt und so. Und dann brauchst du halt Anpassung, da brauchst du sowas wie halt, Business, Kommunikation, interkulturelle Kommunikation und solche Sachen, die dann versuchen, wieder sowas zu überbrücken, da halt irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden. Und genauso bräuchtest du das halt eigentlich zu Neurodivergenten, also zwischen Autisten und Allistischen, beziehungsweise halt zwischen NeurxA und NeurxM. Das würde helfen. Ja, und dadurch, dass es jetzt aber keine Regeln gibt, also mal abgesehen von Knigge, aber die sind heute so veraltet, denke ich, also nicht mehr überholt, nicht mehr gelebt quasi, dass es keine echte Orientierung für das Heutige mehr ist, zumindest nicht für große Teile der Gesellschaft. Da bräuchte es vielleicht irgendein anderes Nachschlagewerk, mal irgendwas Überarbeitetes, Modernisiertes, vielleicht auch stärker Individualisiertes. Aber ansonsten, ich habe kaum solche allumfassenden Anleitungen, Nachschlagewerke, Spielregeln oder sowas, die gibt's nicht explizit. Weil die meisten Menschen einfach implizit so funktionieren. Sie machen einfach das, was sie halt tun. Und deswegen hat natürlich dann auch der Autist, selbst bei besten Fähigkeiten, erstmal das Problem, dass er sagt, ja, wie sind denn jetzt die Regeln? Kann mir das bitte jemand mal erklären? Also das ist ein ganz normaler Gedanke von einem Autisten, dass er sagt, wie sind denn bitte die Spielregeln? Erklärt mir doch mal die Spielregeln. Und sagt immer, dass ich mich falsch verhalte, aber wie genau muss ich mich dann verhalten? Wenn es mir keiner sagt, wie soll ich es denn machen? Ja, tatsächlich, weil das intuitive Verhalten einfach so, man macht einfach mal, läuft halt oft ein bisschen anders, als anderes dann erwarten. Das weicht dann halt einfach ein bisschen von der Norm ab. Ja, das ist genauso wie halt ein Linkshänder halt einige Dinge halt intuitiv anders macht als ein Rechtshänder. Und wenn der Autist dann halt hingeht und sagt, er versucht sich da jetzt anzupassen, dann muss er quasi sowas wie Reverse Engineering machen. Also man spricht da von Reverse Engineering, wenn du im Prinzip halt das Ergebnis anguckst und dann sagst, okay, wie muss die Maschinerie dazu wohl aussehen? Wie müssen wohl die Abläufe dazu aussehen, um das Ergebnis zu erreichen? Also ein Gerät oder sowas, wo du sagen kannst, okay, das zeigt nach außen folgendes Verhalten, hat folgende Druckknöpfe, folgende Anzeige, das muss ich jetzt mal alles durchprobieren und so weiter. Dann kann ich mir so einen Ablaufplan entwickeln, wie das wahrscheinlich funktioniert. Ich hoffe, ich vergesse da nichts und übersehe nichts. Vielleicht kann ich es auch ein bisschen zerlegen und dadurch gewisse Sachen erforschen und das irgendwie versuchen rauszufinden. Problem ist halt immer, ja, das sind halt eigentlich nur ganz viele Stichproben, die du bekommst. Also das ist halt immer ein unvollständiger Blick da drauf. Zudem verhalten sich ja auch normale Menschen unterschiedlich, aber halt alles in so einem Rahmen und gesteuert durch halt so eine gemeinsame Grundmechanik, die ihnen halt innewohnt, um die herum, dass sich das alles bewegt. Diese Grundmechanik ist aber von außen halt nicht so trivial erkennbar an dem Verhalten. Also kann man sich noch am Verhalten orientieren und dazu irgendwelche Regeln anfangen zu bauen, dass man sagt, okay, immer dann, wenn sich mehrere Leute treffen, reden sie über das Wetter. Okay, außer sie kennen sich gut, dann fragen sie sich, wie es ihnen geht. Darauf antworten sie aber nicht mit der Auskunft, wie es ihnen wirklich geht, sondern sagen, ach gut, und dir? Okay, das scheint so zu sein. Außer bei Leuten, die sich wirklich gut kennen, bei denen, die sagen dann wirklich, wie es ihnen gerade geht. Oder bei Familienmitgliedern, die beleidigen sich dann und sagen so komische Sachen wie verreck, du Drecksau und sonst was, weil sie es lustig finden. Aber das verstehe ich nicht genau, wieso sie das machen. Sie finden das aber irgendwie witzig, weil es wohl irgendwie nicht ernst gemeint ist. Keine Ahnung, wieso. Aber im Umfeld von Arbeit und Beruf, da darf man auf keinen Fall sowas sagen, sondern da muss man eher etwas wenig Aussagekräftiges sagen. Dann muss man eher fragen, wie quasi das Business läuft und ob die Anreise irgendwie gut war und so weiter. Ja, ich meine, das ist bloß mal so aus so einem Kopf zusammenkonstruiert oder sowas. Aber wir haben ja unterschiedliche Umfelder, unterschiedliche Sachen. Die funktionieren ja nach unterschiedlichen Konzepten, die einem ja aber keiner erklärt, aber man kann es mit der Zeit halt beobachten. Und sowas bräuchte man aber halt viel umfassender. Du kannst aber immer nur an, ja, diesen vielen verschiedenen Situationen lernen. Die hast du halt nicht beliebig oder du findest sie halt so anstrengend, dass du es auch nicht alles verarbeitet kriegst und dich denen vielleicht eher entziehst. Dann strukturiert das dir ja keiner, dass er sagen kann, pass mal auf, diese Situation A unterscheidet sich von Situation B jetzt deutlich, und zwar dadurch, dass das eine irgendwie ein Arbeitsumfeld ist und das andere ist ein privates Umfeld. Und dann haben wir noch Situation C. Hier treffen sich zwei, die seit 20 Jahren verheiratet sind, die sich viel besser kennen. Das sind unterschiedliche Zusammenhänge. Die müssen unterschiedlich bewertet werden und die unterliegen unterschiedlichen Regeln. Wenn du das nicht weißt, dann sortierst du die Sachen vielleicht ganz anders und sagst, nee, A und B sind so ähnlich und C ist anders, weil da treffen nur zwei aufeinander und nicht drei. Zwei Leute irgendwie mit blauen Anziehsachen aufeinandertreffen, dann ist das ja auch anders, als wenn zwei Leute in orangen Sachen aufeinandertreffen. So, und die zwei blauen, das waren vielleicht zwei Elektriker und die in orange, das waren zwei die halt irgendwie die städtischen Mülleimer ausleeren oder die Grünanlagen pflegen. Kann sein. Es kann aber sein, dass die Leute in Orange halt irgendwie gerade orange Kleidung tragen, weil halt, keine Ahnung, das niederländische Fußballfans sind oder whatever. Also, wenn du nicht weißt, wie die Merkmale genau funktionieren, ist es halt schwierig, das rauszufinden. Das ist für jeden so. Die tun sich aber deshalb leichter, weil sie halt eher sowieso quasi in eine bestimmte Richtung funktionieren, da die schon mal näher an diesem Grundverhalten dran sind und dann halt die Restkapazität dafür einsetzen können, das halt irgendwie sortiert zu kriegen. Also die bewegen sich auf sicherem Terrain und können von da aus Dinge erforschen und der Autist bewegt sich halt auf komplett unsicherem, unklaren Terrain und muss halt gucken, wie er das dann irgendwie hinkriegt. Ja, und wenn man sich halt dann solche Regeln selber baut, dann muss halt auch mal wieder Hypothesen dazu aufstellen, wie dann Dinge so funktionieren und diese Hypothesen, die überprüfst du dann und dann stimmen sie halt zum Teil nicht und dann musst du halt deine Regeln irgendwie anpassen und oft führt das halt dazu, dass du halt die Regeln erweiterst, dass du sagen kannst, okay, ich habe ja schon mal Regel 1 und Regel 2, die funktionieren auch beide im gewissen Umfeld, aber irgendwie in manchen Sachen widersprechen sie sich oder da funktionieren sie irgendwie nicht richtig zusammen. Jetzt muss ich das irgendwie zusammenbringen, indem ich halt eine Regel 3 und 4 hinzufüge, die diese Regel 1 und 2 halt so harmonisiert, dass sie halt in den Spezialfällen dann doch wieder irgendwie passen. Und dann baust du eher in der Tendenz immer mehr Regeln außen herum, kriegst die aber halt nur selten wieder konsolidiert, indem du da irgendwelche Gemeinsamkeiten, Generalisierung oder Abkürzung findest. Das ist ein typisches Problem vom Software Engineering, was du da auch hast. Und im übelsten Fall werden halt diese Sachen, wenn du es halt reverse engineerst, von außen anguckst und das irgendwie versuchst nachzubilden, halt sehr viel komplizierter als das, wenn du halt von grundlegend auf wüsstest, wie es jemand konstruiert hat, also welche Grundgedanken er hatte und welches einfache Grundprinzip dahinter liegt, wenn du da reingucken könntest in die Mechanik, dann wären einige Sachen logisch viel leichter erschließbar, als wenn du es halt von außen durch irgendwelche Regeln halt versuchen musst nachzubilden. Damit ist der Autist halt dann auch nochmal konfrontiert. Also dann kann entweder akzeptiert er halt, dass seine Regeln halt ja vielleicht nur in 60% der Fälle so einigermaßen passen und insofern halt in 40% der Fälle halt einfach unangemessen, ja, man spricht ja von unangemessen, also unangepasstem Verhalten irgendwie zeigt. Oder er akzeptiert halt, dass seine Regeln halt sehr, sehr viel komplizierter werden, ja, um Faktor 10, um Faktor 100 oder sowas und dann landet er vielleicht halt bei 80% oder 90% oder sowas. Aber es wird halt ein immer komplizierteres Konstrukt und je intelligenter die Leute sind, umso besser können sie das quasi emulieren oder sich dann immer bessere Regeln halt zusammenbauen, aber es ist halt ein Riesenaufwand. Und das läuft halt immer mit, du bist halt immer überlastet und du bist halt tendenziell vielleicht halt auch in dem Bereich drin, wo du sagst, du hast halt dann immer Sorge, Fehler zu machen, falsch zu funktionieren. Auf einmal gucken dich alle an und sagen, was hast denn jetzt, sag mal, spinnst du? Kannst du nicht einfach sowas hier sagen in dem Umfeld, wo du sagen kannst, wieso, das habe ich woanders auch gehört, wo du sagst, ja woanders, aber doch nicht hier. Das kannst du deinem besten Kumpel sagen, wenn ihr zusammen einen Saufen seid, aber das kannst du doch nicht hier deinem Chef sagen oder irgendwie was anderes. Du sagst, ach wieso, ich dachte, es wäre lustig oder sowas. Du sagst, nein, oder ich dachte, das wäre doch eigentlich konstruktiv, wenn ich das hier, nein, das war jetzt Kritik, die du da quasi. Kannst du nicht einfach unseren Geschäftspartner da auf diese Weise kritisieren? Wieso? Ich habe ihm doch nur gesagt, wie man Dinge besser machen könnte und wo es wirklich, das ist halt sehr schwierig und dann hast du halt einfach Angst, weil du halt, das ist halt alles für dich wie ein Minenfeld. Und entsprechend gehst du dem dann aus dem Weg oder hast dann vielleicht wirklich sowas wie eine Phobie irgendwann, wenn du schon ein paar Mal da in Fettnäpfchen reingetreten bist? Oder was heißt ein paar Mal? Also Leute, die das betrifft irgendwie, die haben eher das Gefühl, irgendwie alles ist voll mit Fettnäpfchen und dazwischen erwischen sie mal irgendwie einen Stein. Ja, und wenn du halt Angst hast, wie gesagt, du gehst entweder halt dem sozialen Umfeld aus dem Weg, hast da dann irgendwie eine Phobie oder du bewegst dich halt trotzdem da drin, zwangsläufig oder weil du halt versuchst, tapfer zu sein und das durchzustehen irgendwie. Hast du halt aber trotzdem Angst. Und wenn du halt Angst hast, dann ist dein ganzes Nervensystem, dein ganzer Körper, dein Gehirn halt in einem anderen Modus unterwegs. Es gibt halt so den Alarmzustandsmodus und es gibt den Ruhemodus. Und ja, im Alarmzustandsmodus, da sind halt so ein paar Funktionen halt außer Funktion. Nämlich zum Beispiel die Spiegelneuronen. Ja, es gibt wirklich Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind dazu da im Prinzip das Verhalten von, also man könnte sagen, das sind die Empathieneuronen. Nein, aber das sind, also im sozialen Kontext sind die eigentlich dafür da, dass wenn du irgendwie was bei anderen beobachtest, dass du deren Verhalten dann quasi spiegelst. Also das passiert normalerweise auf einer sehr intuitiven, unterschwelligen Ebene. Also, das beginnt bei kleinen Kindern auch schon irgendwie. Wenn du die anlächelst, dann lächeln sie zurück. Ja, das ist nicht sofort von Anfang an da. Also keine Sorge, wenn ihr Neugeborenes daheim habt und das funktioniert nicht. Nein, nein, das dauert, ich weiß nicht, ihr guckt mal nach, ein paar Wochen oder wenige Monate. Dann geht das irgendwann langsam los oder streckst du die Zunge raus und strecken sie auch die Zunge raus. Nebenbei, genau diese zwei Effekte mit dem Nachahmen, die man mit Babys gerne ausprobiert und die auf diesen Spiegelneuronen und so weiter basieren. Wenn ihr euch an den Film Abyss aus den 80er Jahren, ich glaube es war 86 oder sowas, erinnert, da gab es den, ich glaube nennt sich Pseudopod oder sowas, im Prinzip so ein Wasserschlauch, also so ein ja Wassergebilde, was sehr lebendig wirkt, aber was eigentlich halt von so Aliens oder sowas halt gesteuert ist und da in diesem Unterwasser Rick, also dieser Unterwasserbohrplattform da unterwegs ist dann und sich halt da umsieht und dann Kontakt mit den Menschen aufnimmt. Und die Konstrukteurin dieser Rick, die interagiert dann auch mit dem, und das war damals natürlich, war das wahnsinnig aufwendige Computergrafik und total sensationell und so weiter, aber die lächelt es halt dann auch an. Nee, genau, erstmal zeigt das halt überhaupt, reflektiert quasi das Gesicht, also spiegelt ihr quasi ihr eigenes Aussehen, dann lächelt sie halt, dann lächelt dieses Wassergesicht halt auch und da streckt sie ihm die Zunge raus und dann macht es dasselbe halt auch. Und eigentlich ist es wahrscheinlich auch eine Anspielung genau auf diese Spiegelneuronengeschichte, wie halt bei Babys oder ja grundlegend halt im Gehirn veranlagt sind. Und was natürlich spannend ist, weil das Ganze ist ja was ganz anderes. Es ist ja Wasser, was von Aliens gesteuert ist, aber wo man sagen kann, da sind ähnliche Empathiemechanismen irgendwie dabei. Also das ist quasi die dahinterliegende Bedeutung dieser Szene, die da reingebaut ist. Ja, und diese Empathie, die mit den Spiegelneuronen, die sorgt halt auch dafür, dass wenn alle anderen gähnen, dann gähnen wir auch. Und wenn wir selber Sachen machen, dann glauben wir sie uns auch. Also dadurch, dass wir Dinge tun, sagen wir es mal so, also wenn ich was auf eine bestimmte Weise fühle, denke, bewerte oder sowas, dann verhalte ich mich dementsprechend. Es geht aber auch in die andere Richtung, dass wenn ich mich auf eine gewisse Weise verhalte, dann verändert das meine Bewertung und mein Denken und mein Fühlen. Und das kann man in verschiedenen Richtungen ausnutzen und das sind halt eben halt auch so, ja, nennt man eher so dunkle Psychologie, irgendwelche Tricks und so weiter, wie man halt Leute manipulieren kann und so. Ja, also ich meine, es geht auch schon im Kleinen quasi los, wo man das einfach machen kann. Ich verrate euch jetzt nicht die ganzen Tricks. Benutzt sie einfach. Nein! Ich finde das eigentlich nicht so schön, so manipulativ tätig zu werden, aber zum Teil ist es schon ganz interessant, was da passiert. Und es sind aber auch alles keine hundertprozentigen Effekte, es ist nur so eine Tendenz halt. Könnt ihr mal eins probieren, wenn ihr irgendwo in der U-Bahn seid und da sind halt ja ein paar Leute, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht ganz dicht und dann fangt einfach mal an, ein bisschen zu pfeifen, irgendwie pfeift so ein Liedchen. Das müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit durchziehen, aber dann pfeift vielleicht auch noch mal ein bisschen und so weiter. Und dann guckt mal, ob irgendwo jemand auch anfängt zu pfeifen. Das klappt relativ oft. Ist ganz spannend. Gerade, ja, wenn die Leute das halt nur so unterschwellig wahrnehmen und so weiter, löst diese Pfeifen in uns halt trotzdem gewisse Dinge halt aus. Wir werden halt eh wieder, da werden halt die entsprechenden Neuronen halt aktiviert halt auch. Und dann machen wir vielleicht ähnliche Sachen. Ja, also wir knüpfen daran an quasi. Es ist insofern halt auch ein gewisses soziales Verhalten und gerade bei so Massenphänomenen in der Psychologie spielt das halt auch wiederum eine große Rolle. Ja, und die diese ganzen Spiegelneuronen, diese Effekte und so weiter, die sind dann halt besonders aktiv, wenn wir halt in eher so Ruhe-Entspannungsphasen sind, wenn wir halt quasi Zeit haben, uns auch sozialer Interaktionen und so weiter zu widmen. Wenn wir jetzt aber in Angst sind, dann funktionieren die anders. Also dann schalten Mechanismen da zum Teil um. Dann sind wir unter Umständen nicht mehr so empathisch, dann funktionieren die Spiegelneuronen unter Umständen nicht mehr so gut, weil dafür jetzt halt einfach keine Zeit ist. Da wird halt dann in andere Richtungen hin optimiert, da wird eher ein erlernte Automatismen irgendwie hin optimiert. Ich glaube gar nicht, dass sie komplett irgendwie abschalten, aber so zumindest gewisse Effekte und so weiter lassen sich halt unter Angst dann irgendwie nicht mehr in gleicher Form nachweisen und zeigen. Und das kann aber halt wiederum halt auch dazu beitragen, dass halt auch Autisten, die sich halt in Stresssituationen im sozialen Umfeld bewegen, die dann halt in Angst geraten, halt zusätzlich nochmal dadurch gehemmt sind oder Probleme kriegen, dass halt einige ja Wahrnehmungskanäle, Spiegel, Neuronenkanäle und so weiter halt dann nicht mehr so aktiv sind und nicht in gleicher Weise funktionieren. Ein großer Effekt, der überhaupt mal dazu beiträgt, dass Autisten halt unter Umständen eine völlig andere Wahrnehmung auch von ihrer Umgebung haben, ist, dass sie Dinge oft wesentlich detaillierter wahrnehmen und wesentlich tiefer durchdenken. Das heißt, die sind da einfach sehr viel aufmerksamer unterwegs. Man könnte auch sagen, viele Leute so aus dem holistischen Neuro-XM-Bereich sind halt einfach sehr gedämpft quasi von ihrer Wahrnehmung unterwegs. Das hilft denen aber halt auch, wenn die halt nicht so viel verschiedene Dinge wahrnehmen und intuitiv funktionieren sie eh auf eine gewisse Weise. Dem Autisten hilft es vielleicht eher, wenn er alle Details wahrnimmt. Aber das alles zu verarbeiten ist halt auch richtig viel. Und sowas dann bewusst zu verarbeiten und bewusste Reaktionen zu zeigen, führt halt zum Teil zu anderen zeitlichen Abläufen, zu anderem Timing. Gerade dieses Turn-Taking, das spreche ich halt deshalb wegen immer an, das ist halt so eine Punktlandungsgeschichte. Wann genau grätschst du wo wie rein, dass es passt? Und wenn du da halt von deiner Intuition das nicht richtig hinkriegst, dann musst du es eher kognitiv steuern und überlegen. Und dann erwischst du nicht den passenden Zeitpunkt, bist vielleicht eine halbe Sekunde zu spät, dann redet schon der Nächste und so weiter. Dann hast du es 5-mal verpasst, dann hat sich das Thema verändert. Du wolltest aber noch zu einem anderen Punkt was sagen. Ja, schwierig. Oder du bist zu schnell in deinem Denken irgendwie, hast dann vielleicht keine Geduld. Das ist dann erst im ADHS-Kontext heraus, dass du da halt deine Impulssteuerung nicht ganz im Griff hast. Und dann bist du zu früh und unterbrichst. Aber auch bei anderen Sachen irgendwie, also körperliche Reaktionen, also wie du die genau zeigst, wie dein Gesichtsausdruck irgendwie passend zu deinen Äußerungen ist und deine Stimmmodulation und sonstige Sachen. Da kann es Unterschiede einfach geben. Zum einen halt, wie du es halt intuitiv machen würdest, wenn du im autistischen Bereich bist. Aber auch, wenn du halt versuchst, das holistische Verhalten zu emulieren, ist das trotzdem halt auch nochmal anders als das originäre holistische Verhalten, das halt eben nicht so kognitiv bewusst gesteuert ist, sondern halt einfach intuitiv halt und dadurch vielleicht viel schneller und weicher funktioniert. Das heißt, es können drei verschiedene Verhalten halt auftreten. Also holistisches, intuitives Verhalten, das ist das, was die holistischen Menschen halt zeigen. Die können auch nichts anders. Sag ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Dann das autistische, originäre Verhalten, wo man sagen kann, wenn die wirklich so reagieren und agieren, wie sie es halt intuitiv tun und wollen, dann hat es in sich auch wieder eine gewisse Konsistenz. Dann ist es auch schnell und systemintegriert quasi vorhanden. Aber das zeigen sie halt oft vielleicht nicht, weil sie halt das Verhalten der holistischen Menschen versuchen zu emulieren oder zu imitieren, wovon man auch spricht, oder sie maskieren halt, das ist auch ein Ausdruck davon. Das betrifft eigentlich immer so grob so dasselbe Grundkonzept. Und dieses emulierte holistische Verhalten ist halt eigentlich quasi so eine dritte künstliche Form, die dazwischen entsteht und die manchmal besonders seltsam ist. Und es gibt halt den Ausdruck Uncanny Valley. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist gerade im Kontext mit Robotik und Computeranimationen. Also man hat halt zum Beispiel versucht, bei Disney und Konsorten schon relativ früh, also Pixar war da ja auch lange Zeit führend, dass man halt irgendwie so ja kleine Computeranimationen macht. Und es war in der Frühzeit halt noch schwierig, das so perfekt hinzukriegen. Ja, da gab's also es gab Prix Arts Electronica, das ist immer so ein Digitalpreis gewesen quasi, also für so digitale Kunst verschiedenster Art, also gibt's glaube ich immer noch in verschiedenen Rubriken und Sachen. Und da gab's halt auch so Computeranimationen immer und das waren wirklich Sachen, die halt immer Monate irgendwie heftig gerechnet wurden und nach heutigen Maßstäben total nicht so schön aussehen. Also auch Vorgänger nochmal von Toy Story habe ich da mal gesehen, das war wirklich so Spielzeug in der Kiste und das wurde von so einem Baby verfolgt, das versuchte das zu kriegen. Und das Spielzeug und die Glanzeffekte und das Licht und so weiter, das sah schon alles richtig toll aus, also für die damalige Zeit. Was gruselig war, war das Baby. Das hat sich halt überhaupt nicht natürlich verhalten. Und da kommt jetzt eine Sache halt hinzu. Wir sind es halt gewöhnt, Dinge in Kategorien zu unterscheiden. Also ein Roboter verhält sich halt auf eine gewisse Weise, ein Mensch auch ein Tier auf eine andere und dem ordnen wir alle gewisse Eigenschaften und so weiter zu, die erfüllt sein müssen. Wären diese Eigenschaften jetzt nicht ausreichend erfüllt, dann tritt sowas ein wie so ein Kategorieirrtum oder zumindest ein scheinbarer Kategorieirrtum oder da so eine Verwirrung oder du landest so in einem Bereich zwischen zwei so Kategorien, dass du sagen kannst, auch ein sehr menschlicher Roboter kann dort landen. Da gibt's zum Beispiel einen, der stammt ursprünglich von der Hotelrezeption, wo der mal experimentell eingesetzt worden ist. Der ist im Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn zu sehen. Müssen wir mal gucken. Da sind ja verschiedene Roboter auch ausgestellt. Gibt so eine alte Telefonschaltzentrale und so weiter. Das ist ein Roboter, also ein weiblich anmutender Roboter, der sich halt bei der Rezeption bewegt. Und der ist gruselig, also gerade für Kinder oder sowas, die finden den total gruselig, weil so einen knuffigen Roboter, der klar ein Roboter ist, den kannst du in eine ganz andere Kategorie stecken, als so einen Roboter, der scheinbar so halb Mensch ist, weil der wirkt wie ein ganz seltsamer Mensch und weniger wie ein Roboter, aber dadurch wird es irgendwie gruselig. Also er erfüllt nicht vollwertig quasi die Eigenschaften der einen oder der anderen Kategorie, sondern hängt in so einem Zwischenbereich. Und das ist genau das, was wir halt als Uncanny Valley halt wahrnehmen. Also das Uncanny heißt so viel wie, ja, das ist halt einfach nicht so hübsch ist. Und das hat man halt eben auch festgestellt bei so Computergrafikgeschichten, wenn man halt so Charaktere animiert hat, von dem, wie sie quasi für den Menschen angemutet haben. Je näher man sich dem Menschen da genähert hat, also eine gewisse Zeit lang, wenn du die Charaktere verbesserst quasi, dann steigert das auch das Empfinden. Also dann empfinden auch Menschen diese Charaktere als immer toller und so weiter. Und dann gibt's aber so einen Einbruch, kurz bevor du halt wirklich also eine Qualität erreichst, die vom Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist. Und das nennt man dieses Uncanny Valley, also diesen Einbruch, dieses Tal quasi, wo das total runtergeht, wo genau dieser Kategorieirrtum da irgendwie eintritt. Und dann erst hinten raus, wenn du quasi schon was fast Perfektes hast, was fast exakt genauso aussieht wie eine echte Aufnahme von Menschen, dann steigt das wieder deutlich an. Ja, und was Ähnliches kannst du jetzt aber halt auch haben, wenn du halt zwischen verschiedenen, ja, ich sag mal, Arten von Menschen auf gewisse Weise halt, die halt da unterschiedliches Verhalten zeigen und die halt unterschiedliche Eigenschaften mehr oder weniger erfüllen halt haben. Und vielleicht hast du es ja gelernt, auch mit Autisten dann irgendwie grundsätzlich umzugehen, wenn die sich natürlich verhalten. Wenn die jetzt aber vielleicht nochmal so ein maskiertes, emuliertes Verhalten zeigen, dann landet das vielleicht auch nochmal genau in so einem Uncanny Valley. Das ist dann ganz okay, das ist jetzt nicht so richtig allistisch, ist aber auch nicht richtig autistisch. Was ist das? Ich kann diesen Menschen nicht einschätzen. Und Dinge, die wir nicht einschätzen können, die kommen uns unheimlich vor. Weil da haben wir nicht genügend... Da haben wir nicht genügend Datenlage dazu, nicht genügend Know-how, nicht genügend Wissen, um das wirklich auch bewerten zu können. Ist das jetzt was Gefährliches? Ist es nicht Gefährliches? Will der uns was tun? Will der uns fressen? Findet der uns toll? Können wir uns auf den verlassen? Wie ist der einzuschätzen? Ich weiß es nicht genau. Das Verhalten ist irgendwie komisch. Das landet in keine richtige Kategorie und so weiter. Seltsam. Ja, und genau sowas kann halt passieren. Und ich meine, wenn du halt jemanden gegenüber hast, den du halt so seltsam oder als potenziell gefährlich oder unklar, unsicher halt irgendwie einstufst, wie verhältst du dich dann? Naja, halt auch eher abwehrend, abweisend, neutral, zurückgehalten. Sondern es hat mehrere Effekte. Erstens kommt das natürlich beim Autisten halt auch mehr oder weniger an, dass du vielleicht halt den nicht so gerne magst oder der halt abgelehnt wird. Also früher oder später kriegt er das auch mit, selbst wenn er nicht jede feine Nuance vielleicht von dir korrekt immer lesen kann. Er kriegt von dir aber halt vor allem ein seltsames Verhalten vorgelebt. Ja, du verhältst dich auf eine Weise, wie du es normalerweise nicht tun würdest. Und das ist aber halt wiederum eine Basis, auf der Autist versucht halt, dich zu emulieren. Und dann spiegelt der Autist, aber halt auf einer kognitiven Ebene, dich halt auch wieder. Aber in einem spezifischen Verhaltensmodus, der eher eigentlich Ablehnung, Skepsis, Unsicherheit, Desorientierung irgendwie zeigt. Das ist ja dann auch nicht so ideal. Also woher sollst du es lernen? Wo kannst du lernen, wie Menschen funktionieren irgendwie, wie man das richtig machen muss? Und da ist ein schöner Effekt, also relativ häufig im autistischen Bereich, sage ich jetzt mal, findest du Menschen, die gerne andere Menschen beobachten? Also einfach nur so, keine Ahnung, im Café sitzen und anderen zuschauen. Das jetzt aber nicht machen, um drüber zu lästern, also über sich, über so Statussachen irgendwie auszulassen. Das ist dann, ach, guck mal, ich kann sich nur die billigen Schuhe leisten oder was soll denn das schon wieder, der Mann wohl erst was Besseres oder sonst was. Das nicht. Das, darum geht's nicht, sondern geht's eher darum, dass du dann kannst, ach, guck mal, wie der sich verhält. Der schaut jetzt dahinter und dem ist irgendwas aufgefallen. Ach, das ist mit dem Kätzchen. Aber ich glaube, er traut sich nicht ganz, da jetzt hinzugehen, weil er irgendwie ja, will er männlich und machohaft erscheinen und so weiter. Und wie würde es aussehen, wenn er, aber eigentlich, glaube ich, will er. Also wenn du genau guckst, aber, und, also die halt solche Interaktionen und Sachen halt beobachten und wie Menschen sich verhalten und wie die funktionieren, einfach weil sie es interessant finden. Da, ja, ich sag mal, Datenmaterial zu bekommen, um das halt zu verstehen, um selber halt vielleicht irgendwie besser klarzukommen. Aber das ist so ein oft so ein Special Interest, wie man dann auch gerne sagt. Es gibt's aber auch noch mal ein bisschen anders, dass man sagt, naja, wo kann man noch Menschen beobachten? Naja, im Fernsehen halt, in Filmen. Wenn ihr euch erinnert an Scrooged, also mit Bill Murray, ich hatte das bei der Weihnachtsfolge auch erwähnt, und da gibt's doch, ja, den Geist der vergangenen Weihnacht, den in seine eigene Kindheit zurückbringt und ihm dann zeigt, wie er halt vorm Fernseher sitzt, weil, ja, seine Eltern hatten halt keine Zeit für ihn oder haben auch zu wenig Interesse an ihm gezeigt. Dann saß er halt viel einfach vorm Fernseher und hat da halt seine Abenteuer erlebt und da seinen sozialen Bezug irgendwie gehabt. Und da halt die Menschen kennengelernt. Und da war das aber auch für ihn halt so ein Prototyp für später. Also nicht nur, dass er halt in Film- und Fernsehproduktion gegangen ist, und sondern halt auch, wie Menschen halt vielleicht funktionieren. Das wird ja nicht ganz so ausgiebig gezeigt, aber das ist schon ein Effekt, was man auch zum Teil sieht, dass man versucht, dann über sowas zu lernen. Also sich daran orientiert. Und dann passiert aber oft der Fehler, dass halt angenommen wird, die gezeigte Wirklichkeit von Fernsehen und Serien oder auch Dokumentationen, also Reality-Soaps, sonst was, die ja so eine Pseudo-Realität irgendwie widerspiegeln, das wird halt als echte Realität genommen und dann denkt man, es müsste wirklich so funktionieren. Tut's aber halt nicht. Das ist dasselbe Missverständnis damit, dass man sagt irgendwie, Pornografie wäre das, wie Sexualität in echt auch immer funktioniert. Tut sie aber halt nicht. Beziehungsweise ist es halt eine schlechte, einseitige Vorlage in den meisten Fällen. Also wo man einfach sagt, das spiegelt halt nur gewisse Aspekte und halt auch ein bisschen verquer oder verkürzt, vereinfacht in einem bestimmten Narrativ, einer Dramaturgie untergeordnet irgendwie, spiegelt es wieder. Das ist aber ein schlechter Leitfaden quasi, um Dinge wirklich für sich in der Realität halt dann herauszufinden. Das heißt, wenn du halt nur mit irgendwelchen Familienserien irgendwie halt aufgewachsen bist und dich daran orientiert hast und dann halt einfach denkst, alle würden so funktionieren wie in Familienserien, dann machst du zwangsläufig auch gewisse Fehler und wunderst dich dann, wieso in echt das nicht so funktioniert wie eine Familienserie und was da falsch ist. Und das muss ja an dir liegen, weil an was sonst? Also das sind alles so interessante Effekte, die da passieren können. Die sind unterschiedlich stark ausgeprägt und es wäre echt mal toll, wenn man einfach, ja, ich weiß auch nicht, ob sowas, ich muss vielleicht auch nochmal danach suchen irgendwie. Bisher habe ich nichts gefunden. Wenn ihr was kennt, schreibt's mir bitte oder auch die Kommentare rein. Irgendwie eine Möglichkeit, Leitfäden für Autisten. Wie funktioniert soziale Interaktion? Also wirklich mal so ganz abstrakt runtergebrochen. Muss ja auch gar nicht sofort was Umfängliches sein, aber einfach so gewisse Werke irgendwie, die schon ein bisschen umfänglicher sind als zwei, drei Merksätze oder Sprüche oder sowas, wie ich sie hier gebracht habe, sondern die schon mal versuchen, ein bisschen im größeren Rahmen akribisch wirklich abzuhandeln. Wie funktionieren soziale Interaktionen? Und vielleicht auch in beide Richtungen, dass man sagt, wie erklärt man einem Allistischen, wie ein Autist funktioniert, und wie erklärt man einem Autisten, wie allistische Menschen funktionieren? Also in welchem Kontext man sich wie verhält. Also im Prinzip sowas wie ein stark modernisierter und wirklich auf die spezifischen Bedürfnisse quasi angepasster Knigge, könnte man sagen. Kennt ihr sowas? Gibt's sowas? Ich habe nichts dergleichen gefunden. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Das würde mich sehr stark interessieren. Vielleicht gibt's hier jemand, der sowas hat. Und jetzt habe ich eine Stunde geredet und das ist schon mal wesentlich länger, aber heute bin ich auch ein klein bisschen fitter als die letzten Male. Dann kann ich halt auch mal ein bisschen länger wieder quatschen. Es hat mich gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Es freut mich auch, dass ihr jetzt immer noch wach seid. Es gibt Leute, die meinen, sehr schön, aber sie hören oft dann eher nur so den Anfang der Episoden, weil sie dann irgendwann einschlafen. Was ich ja voll süß finde. Ihr könnt dabei einschlafen. Ich habe das schon mal gefragt, oder? Soll ich mal so eine Episode machen zum Einschlafen? Also ich kenne das von Kindern, die wirklich auch sagen, Papa, bitte noch Zeug erzählen. Also zum Einschlafen quasi, nicht unbedingt nur konkrete Geschichten, aber das können auch irgendwelche Wissenssachen, Inhalte, Zeug, irgendwie, mit dem man halt so auf Gedankenreise gehen kann, erzählen, mit dem der Kopf so beschäftigt bleibt und da halt dann so ein bisschen abdriften und weiterdenken und weitermachen kann. Und das ist oft im neurodivergenten Bereich halt auch, dass man sagt, man braucht eigentlich so einen Input, mit dem man einschlafen kann, weil man nicht einfach nur runterfährt, aufhört zu denken und dann halt wegpennt, sondern halt, man muss quasi denkend ohnmächtig werden. Das war mal die überspitzte Sache. Aber zumindest eigentlich ist es ja ganz schön, dass man ganz zum Einschlafen nochmal wirklich Wissen vermittelt zu bekommen oder Ideen oder Sachen. Viel besser als irgendwelche Gruselgeschichten vielleicht. Weil so ein bisschen Sachen bleiben halt dann auf irgendwelchen Ebenen vielleicht halt dann doch hängen, wo du sagen kannst, später baust du drauf auf. Und wenn dir jemand Chemie oder Physik währenddessen erklärt und das kommt mal später dran, dann sagst du, irgendwoher weiß ich das schon. Ich habe keine Ahnung mehr wo, aber irgendwo habe ich das schon mal gehört. aber es gibt ja auch viele Leute, die wirklich auch Hörbücher oder auch Sachbücher oder andere Sachen irgendwie dafür hören. Da müsste ich dann vielleicht bloß nochmal gucken, dann schreibt mir vielleicht auch gerne, ob das Ende dann vielleicht irgendwie angepasst werden sollte, dass das irgendwie so ruhig ausklingt oder so. Aber das könnt ihr, glaube ich, bei den meisten Playern einstellen, dass die nach so und so vielen Minuten dann einfach das leicht rausfaden, also abschwächen. So, also dann schlaft gut weiter oder schön, dass ihr noch wach und da seid. Und ich freue mich auch, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Episode.